Und Sprechen ist ein motorischer Ablauf. Also Sprechen ist eine Muskelbewegung, da muss ich viele Muskeln miteinander koordinieren. Das ist wie beim Fahrradfahren, beim Muskeltraining, Bauchmuskeltraining zum Beispiel. Und dementsprechend genauso, wie ich derartige muskuläre Abläufe trainieren kann, wie ich sie auch zur Routine machen kann, wie ich darin stärker werden kann, auf eine ganz ähnliche Weise kann man auch charismatisches Sprechen trainieren. Und das ist, wie gesagt, eine Frage von Durchhaltevermögen, Training und der korrekten Anleitung.
Ausdrucksstark Podcast. Dein Kanal für eine sichere und überzeugende Ausdrucksweise. In Wort und Schrift.
Herzlich willkommen zu einem neuen Interview beim Ausdrucksstark Podcast. Heute spreche ich mit Professor Oliver Niebuhr von der Südländischen Universität in Sønderborg. Oliver und sein Forschungsteam beschäftigen sich unter anderem mit der Frage, was geniale Redner wie Barack Obama oder Steve Jobs zu charismatischen Sprechern macht. Die gute Nachricht vorab: Oliver ist sich sicher, stimmliches Charisma kann jeder erlernen. Und damit auch ein herzliches Willkommen nach Dänemark. Schön, dass du dir heute die Zeit nimmst, Oliver.
Ja, gerne. Ich danke auch für die herzliche Einladung.
Oliver, bevor ich überhaupt auf die Idee kam, mit einer Interviewanfrage auf dich zuzukommen, bist du mir als Person und dein Forschungsthema in gleich, ich sag mal, auf mehreren Kanälen begegnet. Nämlich, okay. Du tauchst bei Quarks zum Beispiel auf, bei ARD, WWi Wissen, in einem Artikel bei Zeit Online, bei Die Welt, ich glaube zuletzt in der Wirtschaftswoche und so weiter. Mhm. Wie erklärst du dir die derzeitige mediale Aufmerksamkeit für dein Thema des charismatischen Sprechens?
Das ist eine gute Frage, denn es überrascht mich auch. Also positiv, es gibt ja auch positive Überraschungen. Und ich denke mal, das hängt wirklich damit zusammen, dass Charisma als Konzept derzeit auch wieder mal wesentlich wichtiger wird. Das hat was mit den ganzen sozialen Medien zu tun. Das hat was mit den augenblicklichen politischen und gesellschaftlichen Dynamiken und Strukturen zu tun, glaube ich. Und Leute, die sehnen sich nach Charisma. Die wollen Charisma sehen, hören und auch selber haben. Und ich denke, das ist einer mit der Gründe, weswegen dieses Thema im Augenblick so wahnsinnig viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Wofür wir natürlich dankbar sind, weil natürlich Forschungsgelder letztendlich natürlich hängen auch daran, dass es eine gesellschaftliche Relevanz gibt, für die man forscht.
Und wenn du jetzt die Relevanz ansprichst, gesellschaftlich, ich habe selbst Steve Jobs und Barack Obama genannt, das sind schillernde Persönlichkeiten, die ja jeder kennt und ich glaube, fast jeder in irgendeiner Art und Weise bewundert. Und ich glaube, es ist auch unbenommen, dass sie als Musterbeispiel für charismatisches Sprechen gelten könnten. Das ist ja auch ein Ergebnis deiner Forschung. Die Frage ist jetzt, wie kann das denn der Laie, der jetzt vielleicht nicht das so in die Wiege gelegt bekommen hat, wie eine dieser beiden genannten Personen oder eben auch andere, wie kann der Laie denn zu einem charismatischen Sprecher werden?
Ach, also das ist natürlich erst einmal wie das meiste ein bisschen eine Mischung aus Disziplin und Training und dem Willen, es zu schaffen. Denn, also man muss letztendlich sehen, Charisma ist im Wesentlichen eine Leistung der Kommunikation. Also wir hatten da auch in der Wissenschaft in den letzten 70 Jahren so eine Art Paradigmenwechsel durchlaufen von Charisma, dass etwas ist, das man hat. Also der eine hat es, der andere nicht. Und wer es nicht hat, hatte Pech. Und in dem Sinne war es auch nicht unbedingt so ein richtig wissenschaftliches Thema, weil etwas, das man nicht beschreiben kann, das sich per Definition einer Beschreibung entzieht, das kann man auch nicht untersuchen. Und das hat sich gewandelt, primär im Bereich der psychologischen Forschung, und die sind aufgegriffen worden, so von anderen Fachgebieten, zu etwas, das man tut. Also Charisma als ein, sagen wir mal, multimodales Signalsystem, das Körpersprache, Stimme, Kleidung, den Haarschnitt, den wir jetzt ja alle hoffentlich schon wieder mal neu haben oder auch noch nicht neu haben, das also all das mit beinhaltet. Und die Sprache spielt also auch in diesem Signalsystem eine ganz vordergründige Rolle. Das heißt also, was ich sage und wie ich es sage, vor allen Dingen wie ich es sage, ist primär dafür verantwortlich, als wie charismatisch ich wahrgenommen werde. Und Sprechen ist ein motorischer Ablauf. Also Sprechen ist eine Muskelbewegung, da muss ich viele Muskeln miteinander koordinieren. Das ist wie beim Fahrradfahren, beim Muskeltraining, Bauchmuskeltraining zum Beispiel. Und dementsprechend, genauso wie ich derartige muskuläre Abläufe trainieren kann, wie ich sie auch zur Routine machen kann, wie ich darin stärker werden kann, auf eine ganz ähnliche Weise kann man auch charismatisches Sprechen trainieren. Und das ist, wie gesagt, eine Frage von Durchhaltevermögen, Training und der korrekten Anleitung.
Amen. Das ist ein gutes Stichwort, die korrekte Anleitung. Jeder kann sich ein Training vornehmen. Man braucht zum einen vielleicht das technische Gerät. Man braucht eine Person, die einem zeigt, wie es funktioniert. Oder zumindest, wenn wir jetzt mal von heutigen Medien ausgehen, ein Tutorial oder Ähnliches. Mhm. Und da setzt du und dein Forschungsteam an. Ihr habt nämlich das sogenannte Acoustic Profiling entwickelt. Was ist das?
Also Acoustic Voice Profiling ist etwas, bei dem wir die Stimme ins Zentrum stellen. Zum einen, weil ich als Phonetiker und Akustiker, das ist irgendwie auch so ein bisschen naheliegend, dass man sich auf das fokussiert, was man gut kann. Das ist die Stimme. Zufälligerweise ist es aber auch so, dass die Stimme durchaus eine ganz beträchtliche Rolle darin spielt, wie charismatisch wir halt wahrgenommen werden. Ich habe ja schon gesagt, also die Sprache an sich ist wichtig und das natürlich schließt auch verbale Strategien mit ein. Aber verbale Strategien, beispielsweise Metaphern oder auch dreiteilige Listen, Kontraste, die ich bilde, Vergleiche, die ich ziehe, auch die haben immer alle eine ganz bestimmte stimmliche Formgebung, die damit einhergeht. Also die Stimme ist auch bei diesen Dingen maßgeblich involviert und prägt sie. Also wir haben uns auch deswegen auf die Stimme konzentriert. Und was wir machen ist, wir brechen die Stimme auf in bis zu 16 akustische Parameter, von denen wir wissen aus der Forschung, aus jetzt inzwischen fast 20 Jahren Forschung tatsächlich, dass sie für das Charisma einer Person eine große Rolle spielen. Das ist vielleicht noch nicht das Ende der Fahnenstange, aber es kann gut sein, dass das irgendwann nochmal mehr werden als 16. Derzeit sind es 16 und das sind Aspekte von Lautstärke, Stimmklang, also Stimmqualität, ob ich beispielsweise hier behauchter spreche, gepresster spreche oder ähnliches, das ist die Stimmqualität. Dann sowas natürlich wie die Sprechmelodie, die Intonation, die wir haben, aber auch Dauer und Timing, also Sprechtempo, Sprechrhythmus, wie setze ich die Betonungen etc. Das ist alles dabei und das können wir genau messen. Das können wir aus der Akustik heraus messen und wir können jede einzelne dieser Leistung getrennt für sich bewerten und daraus eine gewichtete Punktzahl berechnen. Und das ist dann ein Score, den man den Leuten an die Hand geben kann. Und der zeigt im Vergleich zu deren spezifischer Peer Group, wie gut sie sind und wo sie am stärksten und mit dem wenigsten Aufwand besser werden können.
Also zum Verständnis erst einmal, das geschieht softwarebasiert. Wenn du sagst, ihr messt das Ganze, dann habt ihr dafür eine Software entwickelt, richtig?
Ja, richtig. Dafür haben wir einen Algorithmus entwickelt und der wiederum ist in eine Software eingebaut. Genau. Also der Algorithmus ist eigentlich der Hintergrund, das ganze Rückgrat unseres Systems. Und wir haben in den letzten Jahren viel auch in die Software und dort vor allen Dingen in die Erforschung investiert. Wie kann man Feedback so geben, dass das auch verständlich ist? Also dass man als Benutzer weiß, okay, dieses und jenes muss ich jetzt mit der Stimme ändern. Denn die Stimme ist etwas relativ wenig Greifbares. Also bei den Wörtern weiß ich irgendwie, glaube ich, Baum und Traum. Ich weiß, wo die beiden Wörter enden. Ich weiß, wo also auch in welchen Buchstaben sie sich unterscheiden. Bei der Stimme ist das sehr, sehr viel weniger greifbar, sehr, sehr viel schwieriger. Und da muss man erst richtige Feedback-Systeme entwickeln, Software entwickeln, die entsprechend das Ganze auch begleitet.
Jetzt hast du eben von der Peer Group gesprochen. Das heißt, ein Barack Obama muss sich im Prinzip dann auch bei der Bewertung oder bei seinem Score oder bei der Ermittlung des Scores mit anderen Politikern messen sozusagen oder als Vergleichsmoment? Oder ist das so, dass sein Wert jetzt auch mit einem Otto-Normalverbraucher auch gleichgesetzt werden könnte?
Natürlich könnte man das. Die Frage ist natürlich immer, für wen man das macht. Also nehmen wir mal an, wir haben jetzt den Score. Also unser Score ist dynamisch. Das heißt, unser Score gibt an, wie viel Prozent aller Leute, die dieses System bisher durchlaufen haben oder die jetzt zu meiner Peer Group gehören, sind schlechter als ich. Also beispielsweise ein Score von 65 würde heißen, dass ich 65% aller Leute, mit denen ich verglichen werden möchte, jetzt bereits hinter mir lasse. Und das ist deswegen wichtig, weil natürlich auch die Wahrnehmung, was als charismatisch gilt, von dem Publikum abhängt, das jetzt gerade zuhört. Also beispielsweise müssen wir da also ganz, ganz grundlegend beispielsweise zwischen Männern und Frauen unterscheiden und sowohl auf der Sprecherseite als auch auf der Seite unserer Hörer. Und wir müssen beispielsweise, wenn es jetzt darum geht, Business-Präsentationen zu halten, müssen wir unter Umständen auch differenzieren zwischen IT-Sektor, Finanzsektor, Automotive-Industrie und so. Also die Zuhörer spielen eine große Rolle und die Zuhörer bilden bilden entsprechend diese Peer-Group ab, vor dessen Hintergrund wir die Leistung dann bewerten.
Euer Ausgangspunkt war aber auch, dass ihr euch natürlich besonders Personen vorgenommen habt, die den Ruf genossen, vielleicht auch aus einer subjektiven Wahrnehmung heraus, besonders gute Rednerinnen oder Redner zu sein. Wer hat denn bei euch bisher den Topscore erreicht?
Das stimmt. Also wir haben tatsächlich angefangen. Also wir haben in der Entwicklung dieses Systems haben wir so angefangen, dass wir erst einmal überall auf der Welt, also auch in Ländern, in Sprachgemeinschaften geschaut haben, wo sagt denn eine Sprachgemeinschaft, ja, das oder der ist eigentlich ein ganz guter Sprecher oder auch Sprecherin. Oder na, bei dem oder bei der wäre ich mir jetzt nicht ganz so sicher zum Beispiel. Und aus diesen Vergleichen oder aus diesen allgemeinen Urteilen haben wir geschaut, wo sind die akustischen Überlappungen zwischen denen, die generell als besser befunden werden, als ein Vorbild vielleicht auch wie beispielsweise Barack Obama oder auch Benjamin Netanyahu oder auch Angela Merkel zum Teil, wobei die auch nicht alles immer gut macht, aber und wo sind eben zwischen denen, die auch nicht so was Gutes leisten, wo sind dort die akustischen Überlappungen? Also das war unser allererster Schritt. Und tatsächlich ist in Bezug auf die wirklich hohen Punktzahlen sind tatsächlich Steve Jobs und Barack Obama bei uns relativ weit vorne, in den hohen 90ern auf einer Skala von 0 bis 100. Aber tatsächlich den Highscore halten im Augenblick zwei Mitarbeiterinnen der DK Invest. Wir haben die im letzten Jahr trainiert und die haben die 100 geschafft und bisher hat das noch niemand geknackt. Also natürlich, die sind jetzt nicht ganz so bekannt, aber die haben den Highscore derzeit.
Ja, Wahnsinn. Und jetzt höre ich natürlich raus, dass das Ganze auch sprachübergreifend funktioniert. Ja, wenn wir jetzt allein, ihr bietet euer Training aktuell auf Deutsch an, wenn ich das richtig verstanden habe. Und wir haben jetzt eben Steve Jobs und Barack Obama genannt als ein Teil der Bezugsperson. Und du hast eben von insgesamt 16 Parametern gesprochen. Mhm. Ich glaube, du kannst jetzt nicht alle 16 wiedergeben. Deswegen versuche ich zumindest mal, also du kannst es natürlich auf jeden Fall, du bist dazu in der Lage, aber es würde den zeitlichen Rahmen sprengen, so formuliert.
Ja, genau. Wahrscheinlich schon.
Deswegen frage ich mal so, gibt es ein Ranking vielleicht nicht unbedingt, aber Parameter, die besonders aussagekräftig sind zur Bildung des Scores? Oder sind die alle gleichberechtigt? Oder gibt es da welche, die eben besonders ins Gewicht schlagen und zum Beispiel dafür sorgen, dass die beiden Damen, von denen du eben gesprochen hast, besonders erfolgreich abgeschnitten haben, auch im Verlauf des Trainings?
Ja, also das ist eine gute Frage. Die sind tatsächlich an der Nichtgleichberechtigung. Das ist Teil unseres Algorithmus eben und auch Teil unseres ganzen Know-hows, zu wissen, welcher wiegt wie schwer. Und dazu kommt noch, welcher wird eigentlich wie am besten gemessen. Aber das ist noch eine ganz, ganz andere Frage. Da ist nämlich auch noch ein bisschen Kunst dabei, dass man das so misst, dass es am Ende auch das abbildet, was man eigentlich rauskriegen will. Aber zu der Frage, welcher jetzt wie schwer wiegt, da haben wir tatsächlich, also wo fange ich mal an? Im Bereich der Intonation, also der Sprechmelodie, ist beispielsweise der Tonhöhenumfang oder auch die Variabilität in der Stimmführung ist einer der ganz zentralen Parameter. Charisma, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, also ist eigentlich eine Definitionssache, die quasi auf drei Säulen basiert, nämlich auf Signalisierung von Kompetenz, von Selbstbewusstsein und von Leidenschaft. Und diese 16 Parameter korrelieren unterschiedlich stark mit diesen drei Eigenschaften, die ich als ein charismatischer Sprecher an meine Hörer vermittle. Und was die Melodie oder die Melodievariabilität so mächtig macht, ist, dass sie gleich auf mehrere dieser drei Säulen zurückgreift. Also beispielsweise, wenn ich jetzt immer auf der gleichen Tonhöhe zum Beispiel sprechen würde, das kann ich ja mal machen, das klingt dann vielleicht einigermaßen monoton. Ich kann es nicht vollständig monoton machen, weil ich keine Maschine bin, aber ich kann zumindest versuchen, es in etwa Platz zu drücken. Ne? Was dabei verloren geht, ist zum einen die Leidenschaft, aber zum anderen, wir betonen im Deutschen durch Melodie. Also auf die Wörter, das mache ich jetzt mal ganz prononciert, die wir betonen, setzen wir einen kleinen Melodiegipfel drauf. Wenn ich jetzt also die Melodie einebne, dann ebne ich auch den Kontrast zwischen den betonten und den nicht betonten Wörtern ein. Und das macht es den Hörern zum Beispiel schwierig, mit zu folgen, schwierig zwischen gegebenen und zwischen neuen Informationen zu unterscheiden. Und das wiederum wirkt sich dann auch negativ auf meine Kompetenz aus. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Parameter. Ein anderer, der auch wirklich wichtig ist, von dem wir aber auch erst seit kurzer Zeit wissen, ist ein Parameter innerhalb der Stimmqualität, der mit der wahrgenommenen Körpergröße korreliert. Und damit unter anderem auch mit Kompetenz und Selbstbewusstsein gleichermaßen.
Aha, das musst du mal ein bisschen genauer erklären.
Ja, das ist...
In Kombination mit der Körpergröße.
Ja, also wenn wir sprechen, dann haben wir auch alle ein Bild davon im Kopf, wie groß klingt jetzt eigentlich der Hörer gerade, mit dem wir uns unterhalten. Und gerade bei den Radiomoderatoren hat man es auch vielleicht schon oft erlebt, da denkt man, mein Gott, der ist bestimmt 1,90 Meter mindestens. Und dann trifft man den bei Rewe an der Kasse und der ist höchstens 1,65. Da denkt man, hoppala, wie kann das denn sein? Also es gibt Diskrepanzen zwischen der physischen Körpergröße und der akustischen Körpergröße. Und die akustische Körpergröße ist zum Teil in der Stimmqualität mit enthalten und die hat einen großen Charisma-Faktor sozusagen. Und die hängt damit zusammen, zum Beispiel nicht nur wie hoch oder wie tieftonig ich spreche, sondern auch, wie ich die Melodie führe und wie ich, ja sagen wir mal, auch wie ich während ich spreche, die Lautstärke und die Artikulation im Griff habe. Das ist ein ziemlich komplexes Ding, lässt sich aber akustisch gesehen relativ gut zusammendampfen, also auch auf einen einzigen Parameter und der misst halt die akustische Körpergröße oder der ist ein großer Indikator für die akustische Körpergröße.
Das kann ich übrigens bestätigen. Wer das allererste Interview beim Ausdrucksstark Podcast gehört hat, da war ein Radiosprecher zu Gast, Raphael Pipermantier, und der hat eine tolle Stimme zunächst einmal. Da ist richtig Volumen hinter. Und ich glaube, jeder, der den das erste Mal gehört hat, vielleicht auch dann bei mir im Interview, wird sich wahrscheinlich einen sehr großen Menschen vorgestellt haben. Und der ist in der Tat gar nicht so groß körperlich, aber er hat eine ganz tolle Stimme. Mhm. Aber harte Arbeit, stark antrainiert, damit schlagen wir auch wieder eine Brücke. Bevor wir allerdings zu den weiteren Wegen kommen, wie man eben ja das charismatische Sprechen schulen kann oder zunächst einmal als Zwischenschritt überhaupt mal seine Stimme ganz allgemein verbessern kann. Es ist immer wieder angeklungen, du bist natürlich Wissenschaftler und du sprachst jetzt öfter davon, ihr messt Dinge. Mhm. Wie überprüft ihr denn, dass am Ende euer Algorithmus und in die Software eingespeist oder auf welchem Weg auch immer, auch tatsächlich recht hat? Denn es ist ja trotzdem eine subjektive Wahrnehmung. Also wie habt ihr sichergestellt und überprüft, dass zum Beispiel so ein Wert, den ihr berechnet habt zu einem akustischen, zu einem charismatischen Sprecher, sich auch deckt mit den meisten, die sich das zum Beispiel anhören?
Ja, das ist also jetzt schon das gute Stichwort mit den meisten. Also Wissenschaft ist halt immer Statistik. Das wissen wir jetzt halt spätestens aus der Zeit der ganzen Corona-Krise, dass es eben nie eine Aussage gibt, die wirklich 100% ist. Es geht immer um Statistiken, immer um Prozentzahlen, und so ist es bei uns auch. Wir machen aber eine ziemlich gute Vorhersage, wenn es darum geht, wie wir die einzelnen Scores bestimmen. Also zum einen, ich hatte bereits gesagt, auch die Forschung darin, wie wir letztendlich Sachen messen, sodass sie das abbilden, was wir abbilden wollen, das führt jetzt vielleicht ein bisschen weit hier, aber das ist auch noch eine Kunst, an der wir ständig halt auch ein bisschen weiter schrauben. Wir sind auch im Augenblick, wenn wir das berechnen, noch immer mit einem Ohr dabei und überprüfen, was der Algorithmus ausspuckt und sozusagen checken das nochmal nach, ob das auch plausibel ist. Und wenn nicht, dann gehen wir in diese ganzen Rohdaten rein und schmeißen Messfehler raus. Das müssen wir zum Teil noch machen, auch weil wir, wie gesagt, noch nicht ganz perfekt darin sind, wirklich die Messungen so zuverlässig zu nehmen, dass wir sie komplett automatisiert haben. Also für das meiste geht das. Und es gibt auch ein paar wirklich gute und auch ein paar robuste Parameter. Da muss man, also darauf kann man sich gut verlassen. Auf andere muss man ein bisschen mehr Ohr und Auge haben. Und das andere ist, das war der härtere Teil des Weges. Also wir haben da gesagt, wir haben uns etliche Sprecher auch in etlichen Sprachen angeschaut. Wer macht es eher gut oder auch von wem sagt man, der oder die macht es eher gut und der oder die macht es eher schlecht. Aber das war bloß der leichtere Teil. Der härtere Teil war, dass wir dann auf dieser Basis wirklich in groß angelegte Hörtests reingegangen sind und haben über 500.000 Hörerurteile insgesamt eingesammelt mit systematisch manipulierten Äußerungen. Also sagen wir haben die Stimmtonhöhe systematisch nach oben und nach unten bewegt. Wir haben den Umfang von mehr zu weniger stark monoton auseinandergezogen oder auch eingeengt. Wir haben das Sprechtempo sukzessive angezogen oder auch verlangsamt. Und da haben wir dann immer gefragt, ist das jetzt charismatischer oder nicht charismatischer? Wir haben das auch noch auf verschiedenen Skalen dann aufgebrochen nach dem Motto, was ist denn charismatischer eigentlich? Und so haben wir eine ganze Menge Hörerurteile eingesammelt. Und die am Ende bilden die Basis für unsere Vorhersage. So, also das heißt, letztendlich ist die Basis für unseren Score sind eine gute 500.000 Hörerurteile. Und das ist schon eine relativ gute Basis, um darauf zuverlässige Vorhersagen zu treffen. Und dann finden wir jetzt ja auch, also Sie hatten jetzt auch, wie wir wissen, beispielsweise gesagt, dass wir dort eben auch zeigen können, dass unser System menschliche Vorhersagen abbildet. Also da war das ja die Sache mit dem Ranking durch eine Gruppe von Redakteuren. Und unser System hat dieses Ranking eben auch abgebildet. Oder wir haben jetzt auch ganz, ganz neu gefunden, dass unser System auch die mündlichen Prüfungszensuren von Studenten vorhersagen kann in gewissen Grenzen. Also auch dort finden wir, dass unser System Sachen abbilden kann. Also so können wir das auch nochmal im Nachhinein weiter überprüfen. Aber wir können es eben auch noch Stück für Stück weiter verfeinern. Es ist nicht so, dass wir jetzt sagen, dieses Ding ist jetzt für alle Zeiten fertig ausentwickelt. Also sind wir immer so ständig dabei, Sachen wirklich weiterzuentwickeln.
Das ist ein gutes Stichwort, denn ich habe mir im Vorfeld eine Frage gestellt, die mich so ein bisschen umgetrieben hat. Wow. Und zwar schildere ich dir jetzt mal eine Situation.
Ja.
Ich bin ja auch Lehrer. Mhm. Und jetzt mal ein ganz krasses Beispiel. Mhm. Wenn ich jetzt im Unterricht meinen Schülerinnen und Schülern eine Rede von Adolf Hitler präsentiere, wie glaubst du, ist die Reaktion der Jugendlichen? Eigentlich egal welches Alter.
Boah, ja. Das ist schwierig. Ich glaube, dass viele Leute wahrscheinlich sagen werden, boah, den hätte ich mir ganz anders vorgestellt. Kann das unter Umständen sein?
Ist es noch viel, vielleicht überraschender, ich weiß es nicht. Ich erinnere mich an meine eigene Schulzeit, wie es da war. Da war es, glaube ich, schon ähnlich. Es ist tatsächlich so, dass viele sich das anhören und egal, wie man bemüht ist, das historisch zu kontextualisieren und klarzumachen, dass es ein ernstes Thema ist, viele lachen. Die können den gar nicht ernst nehmen.
Okay.
Ja, darauf wollte ich hinaus, denn es zeigt mir eines, das ist natürlich ein sehr, sehr spezifisches Thema, weil natürlich diese historische Persönlichkeit im negativsten Sinne in einem ganz bestimmten Kreis, sage ich jetzt mal, angesehen war als begnadeter Rhetoriker. Und doch gibt es aber auch andere Beispiele, bei denen man sagen würde, wenn ich das heute höre, natürlich hat das immer auch damit zu tun, die Aufnahmen sind etwas älter, knarziger oder sowas, aber da würde ich sagen, oh, das ist aber für mich kein charismatischer Sprecher. Mhm. Also es gibt meiner Meinung nach einige Beispiele, die nahelegen, dass es vielleicht auch so Wandlungsprozesse gibt oder zumindest gewisse Trends auch in der Wahrnehmung von charismatischem Sprechen, mal um dann auch nochmal den Bogen zur Gegenwart zu schlagen, wenn wir jetzt mal uns Donald Trump anschauen, der ja auch bei vielen Anhängern und auch vielleicht auch von Menschen, die jetzt nicht unbedingt sich selbst als Anhänger bezeichnen würden, attestiert bekommt, ein guter Sprecher zu sein. Und er ist es für meine Begriffe nicht, denn er hat eine sehr monotone Art zu sprechen, er hat diesen repetitiven Stil, dass er Dinge immer wiederholt. Und trotzdem gibt es doch viele Menschen, die sagen würden, das ist doch ein guter Sprecher. Das ist einer mit einer guten Stimme und einem guten Stimmeinsatz. Und das führt mich zu der Frage, gibt es denn solche Trends, die ihr schon in irgendeiner Form wissenschaftlich erfassen könnt, Du hast eben gesagt, natürlich, es ist ein Ist-Zustand, wir entwickeln das weiter, aber habt ihr im Rahmen eurer Forschung schon festgestellt, dass es da auch sowas wie einen historischen Wandel gab oder wie gesagt solche Trends oder etwas in der Art?
In der Forschung jetzt so direkt noch nicht festgestellt. Das Problem dabei ist natürlich, wie gesagt, Charisma, und so misst es ja auch unser System, also der Score zumindest, hängt von der Hörergruppe ab. Also charismatisch ist etwas für eine bestimmte Gruppe von Hörern. Das kann jetzt eine bestimmte Sprache sein. Und auch bei uns, beispielsweise im Bereich Teleshopping, das kommt ja meistens aus den USA, da wird ein ziemliches Feuerwerk abgebrannt im Bereich aller Leidenschaftsparameter der Stimme zum Beispiel. Das kommt bei uns nicht immer gut an. Und das kommt auch in Dänemark, wo man noch ein bisschen zurückhaltender vielleicht sein muss, halt noch schlechter an zum Beispiel. Also die Hörer sind ein ganz entscheidender Teil davon, was charismatisch ist und was nicht. Und insofern natürlich müssten wir, um das zu erforschen letztendlich, oder müssten wir, um das wirklich vergleichen zu können, bräuchten wir Hörer von damals, ne, die halt sagen, ja, das ist charismatisch und das ist jetzt vielleicht eher nicht charismatisch, und das ist halt schwierig, glaube ich. Aber vom Grundsatz her können wir das plausibel nachvollziehen, dass es da halt Wandel gibt. Gerade mit Bezug eben auf solche Aussagen von damals, wo man sagt, so der und jene war charismatisch oder auch nicht charismatisch. Und das steht eigentlich aus meiner Sicht ziemlich fest, dass sowas wie Charisma in gewissen Grenzen Schwankungen unterliegt, also auch Modeerscheinungen unterliegt, und in gewissen Grenzen aber auch nicht. Also es gibt einiges, was relativ universell sein wird, einfach deswegen, weil es beispielsweise kognitiv angelegt ist. Also zum Beispiel eine komplett monotone Stimme wird nie charismatisch sein können. Das zeigen uns so ziemlich die Sprachen der Welt eigentlich. Aber Stimmtonhöhe, das ist, glaube ich, eine Sache, die unter Umständen Schwankungen unterliegt. Eine andere Sache ist Lautstärke, Deutlichkeit in der Aussprache. Wir müssen beispielsweise sehen, also ich spiele meinen Kunden und meinen Schülerinnen und Schülern in der Regel nicht Hitler vor, sondern halt beispielsweise Albert Einstein. Und Albert Einstein hat ganz ähnliche Arten und Weisen in der Art der Diktion, also der Aussprache, Deutlichkeit, Sprechtempo, Stimmtonhöhe, da ist einiges vergleichbar. Und das hat damit zu tun, dass Charisma damals vor allem durch sowas wie Begrenzungen der technischen Übertragungstechnik, also der Übertragungstechnik, geprägt worden war. Und es gab ganz schlechte Technik. Es gab vielleicht auch noch keine Mikrofone größtenteils. Und die Stimme musste den Raum füllen, meistens die Stimme ganz alleine. Es gab keine Lautsprecher in dem Sinne und keine Hi-Fi-Mikrofone mit einem guten Signal-Rauschabstand und bla bla bla. Also, und dort kam es sehr auf eine nach heutigen Maßstäben hyperdeutliche Aussprache an, die mit einem relativ langsamen Sprechtempo, einer sehr, sehr hohen Stimmtonhöhe verbunden war. Und ich glaube einfach, das hat das Bild auch geprägt, von was galt als charismatisch. Und das ist heutzutage ganz anders. Also die Radiomoderatoren nach heutigen Maßstäben, würde man sagen, die sprechen relativ informell, die verschleifen eher stark. Die sprechen auch schneller zum Teil. Und das sind so Dinge, die jetzt durch die moderne Technik auch ein bisschen möglich geworden sind. Und die prägen auch das heutige Bild von Charisma zum Teil.
Interessant, ja. Ich denke jetzt zum Beispiel direkt an die damaligen Nachrichtensprecher. Also auch tatsächlich, jetzt habe ich eben dieses unsägliche historische Beispiel bemüht, aber auch etwas später. Das ist tatsächlich so, es leuchtet mir jetzt ein, aufgrund der technischen Einschränkungen. Das macht tatsächlich ja ein viel lauteres, deutlicheres und vielleicht auch dieses ja fast schon schreiende Sprechen notwendig. Also finde ich eine ganz spannende Erklärung. Genau. Jetzt hast du eben ja auch von deinen Kunden gesprochen. Ihr bietet das in dem Sinne als kostenpflichtige Dienstleistung auch in dem Sinne an. Ja? Mhm. Auch im Rahmen des Acoustic Voice Profiling. Das Voice habe ich eben unterschlagen.
Das macht nichts.
Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist deutlich geworden, dass immer auch natürlich eine Zielgruppenorientierung dabei eine Bedeutung hat. Dass klar wird, für wen möchte ich das denn schwerpunktmäßig machen, sofern sich das irgendwie eingrenzen lässt.
Genau.
Du bist ja selbst dadurch, dass du das Forschungsgebiet federführend repräsentierst, auch gleichzeitig eine Art Aushängeschild für zum einen das Forschung, die Forschung selbst, aber auch für, oder in eurem Bereich jetzt in dem Fall, aber auch für eure Dienstleistung. Das bedeutet ja, du selbst musst auch ein charismatischer Sprecher sein, sonst kannst du ja schlecht in Anführungszeichen verkaufen. Ich kann euch beibringen, wie das geht. Mhm. Würdest du selbst sagen, dass du da einen einen Prozess durchlaufen hast, in dem du dich dann auch, wie du das ganz am Anfang eben beschrieben hast, es ist harte Arbeit, es ist eine Frage des Trainings. Würdest du sagen, dass du da auch einen solchen Trainingsprozess durchlaufen hast, der dich zu einer Steigerung gebracht hat oder zu einer Steigerung deines sprechlichen Vermögens gebracht hat?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich war wirklich, ich glaube, fast das Mäuschen ist fast noch etwas untertrieben, also auch beispielsweise im Bereich der Schulzeit. Und das musste ich anders, also ich musste da auch wirklich ein bisschen auch zum Teil über mich hinauswachsen, jetzt im Rahmen der wissenschaftlichen Karriere. Also man muss halt Studenten unterrichten. Das setzt voraus, dass man irgendwie sich auch vor die Klasse stellen kann und Gehör finden kann und Aufmerksamkeit finden kann. Und dass es irgendwie auch Spaß macht. Und das war bei mir wirklich ein massiver Lernprozess. Und der wurde dadurch durchaus begleitet, dass ich schon seit jetzt, wie gesagt, fast 25 Jahren im Bereich der Stimme forsche. Also ich konnte mich da selber auch immer ein bisschen mit begleiten, habe auch selber noch einiges geübt und getan. Und da würde ich auf jeden Fall sagen, dass ich dann einen ganz großen Prozess durchlaufen habe. Ich bin aber jetzt nicht selber auch die 100, das habe ich ja vorhin gerade schon gesagt. Also ich gebe mir immer relativ gut Mühe und ich glaube, ich kann es auch einigermaßen gut. Bin immer so irgendwo im Bereich 70 bis 80. Wenn ich wirklich vortrage, also wenn ich wirklich Vorträge gut und auch gut übe, wenn sie wirklich ganz besonders und beispielsweise auch bereits vorgeschrieben sind, dann komme ich durchaus auch in den Bereich der 90 rein. Bei spontaner Sprache bin ich irgendwo so 70, 80, also eigentlich ganz gut und auf jeden Fall überdurchschnittlich unterwegs. Insofern würde ich schon sagen, kann ich das recht gut repräsentieren, was wir anbieten. Vielleicht auch mit der entsprechenden Demut, dass ich genau weiß, okay, ich komme eigentlich aus dem Bereich von 30, 40 Charisma-Punkten. Und also kann auch wirklich alle dort abholen und glaube ich auch relativ gut und auch glaubhaft vertreten, dass man sich verbessern kann. Das ist vielleicht auch Teil des Ganzen, dass man nicht auch selber schon immer auf der 100 war und dann gar nicht weiß, wie ist es eigentlich von der 30 auf die 80 zu kommen zum Beispiel. Insofern glaube ich, und da habe ich jetzt auch selber, glaube ich, relativ viel gelernt, weil man hört im Bereich unserer Forschung, man hört unglaublich viel den Leuten zu, mehr oder weniger charismatischen Sprechern. Man muss im Bereich der akustischen Analyse fast in 3 bis 5 Sekunden schnipseln, halt Sachen durchgehen und immer mal wieder hören und sich wieder anhören und sich wieder anhören. Und dabei lernt man viel. Und dabei lernt man auch gut zu imitieren und auch ein gutes Gehör zu entwickeln. Und ich glaube, das ist einer der ganz zentralen Punkte. Und das ist auch das letztendlich, was man auch ultimativ mit unserer Software macht. Also die Software ist gewissermaßen das Bindeglied zwischen den muskulären Bewegungen der Sprechapparates auf der einen Seite und dem Ohr auf der anderen. Das heißt also, die Software verbindet das und erzeugt ein geschultes Ohr. Ich glaube, das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt.
Jetzt leben wir in einer Zeit der Selbstoptimierung und ich selbst leiste durch meinen Podcast einen Beitrag, in dem ja auch ich versuche, kostenlos Tipps zu geben, wie man sich besser ausdrücken kann, zum Beispiel. Das ist ja grundsätzlich etwas Positives. Ich sehe auf der anderen Seite immer so ein wenig die Gefahr, wenn man irgendwann beginnt, zu verkopft zu werden und versucht nachzubessern und zu optimieren und zu optimieren, dass man jetzt in dem konkreten Fall der Stimme und des Stimmtrainings vielleicht irgendwann doch auch Gefahr läuft, gekünstelt zu wirken, eine Art Singsang zu entwickeln oder Ähnliches. Wie geht ihr mit sowas um?
Ja, zum einen glaube ich, das ist durchaus ein guter und auch wirklich wichtiger Einwand. Dem begegnet man eigentlich in zweierlei Weise. Zum einen ist das, was wir hier machen und was wir den Leuten in unserem Akustik-Voice-Profiling beibringen, Software unterstützt, nichts, was sie nicht ohnehin machen. Wenn sie wirklich für ein Thema brennen, dann machen sie es eigentlich automatisch. Was wir den Leuten beibringen, ist eine bewusste Kontrolle über das zu entwickeln, was sie tun, um es unter Umständen auch dann abrufen zu können, wenn sie vielleicht nicht, entweder nicht dafür brennen oder wenn sie in einer derartigen Stresssituation sind, dass sie es aber trotzdem gut abrufen müssen. Oder wenn halt, sagen wir mal, es unter erschwerten Kommunikationsbedingungen ist, also beispielsweise am Telefon, in einem Videopodcast, beispielsweise jetzt hier, ich muss mich jetzt halt auch entscheiden, entweder ich gucke dich jetzt an oder ich gucke in die Kamera, aber es geht nicht beides gleichzeitig. Also das heißt, ich muss quasi auch in Abwesenheit eines Hörers so sprechen, als wäre der Hörer da. Das ist auch nochmal eine andere Herausforderung, die aber auch damit zusammenhängt in gewissen Grenzen. Und ich glaube, da gibt es zweierlei Sachen. Zum einen, wir kennen diesen Effekt und das ist dann eben der Effekt, der sich durch die Konsolidierung, durch das Üben von dem, was man lernt, tatsächlich verbessert. Also durch diese Art von, also so von Routine, die man da reinbekommt, kann man sich auch wieder mental eher auf das konzentrieren, was man sagt. Das Ganze wird auch wieder wesentlich stärker durch den ganzen Inhalt dann auch geformt. Und das Dritte ist, dass wir in unserem Acoustic Voice Profiling eben nicht nur sagen, in welche Richtung es sich entwickeln muss, sondern ganz entscheidend, das ist, glaube ich, auch einer der ganz entscheidenden Dinge verglichen, beispielsweise mit der rhetorischen Ratgeberliteratur, die halt jetzt auch nur sagen kann, in diese Richtung sich zu entwickeln, ist positiv zum Beispiel, können wir eben auch sagen, bis wohin eigentlich. Also beispielsweise diese Art von dieser, also auch Sing-Sang-Intonation, da würde unser System dann auch sagen, hoppala, jetzt ist ein bisschen zu viel. Das gleiche gilt auch für sowas wie expressive Betonungen. Die Stimmtonhöhe, die auch die Herren beispielsweise gerne auch ein bisschen anheben können, aber eben auch nicht unbegrenzt weit. Ne? Wenn ich sie halt zu weit anhebe, dann geht das Ganze eben auch wieder kapeister. Also wir können eben auch sagen, bis zu welchem Punkt Veränderungen gut sind. Und da gehört es mit zu unserer Aufgabe, also sowohl der Software als auch von mir jetzt als Coaches oder auch als Experten zu sagen, ja, stopp, bis dahin und auch nicht weiter. Ab da wird es dann beispielsweise gekünstelt werden. Und uns wird ganz oft eben auch zurückberichtet, dass es sich im ersten Moment ein bisschen fremd anfühlt, bestimmte Sachen zu tun. Dass es sich aber dann, wenn ein bisschen Konsolidierung stattgefunden hat, dass es dann auch plötzlich Leute sagen, nee, das ist eigentlich ganz authentisch für mich. Und jetzt kann ich das für mich irgendwie auch so verwenden, dass es für mich passt. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Das ist aber tatsächlich eine Frage von genau diesem angesprochenen Training der Disziplin, beispielsweise halt mal so 5 Minuten am Tag damit auch zuzubringen. Und dann, glaube ich, kann man damit einen ganz guten Effekt erzielen.
Du hast vorhin von 3 Säulen für Charisma gesprochen und eine Säule war Leidenschaft. Das ist für mich ganz wichtig. Das war mir im Vorhinein auch nicht klar. Das hat sich auch nicht durch meine Recherche ergeben, dass das auch über die 16 Parameter abgebildet wird. Ich habe gestern noch eine Folge rausgebracht, in der ich mich dafür stark gemacht habe, unter anderem, dass man in seinem Sprechen authentisch sein soll, natürlich und eben nicht gekünstelt, aber eben ganz, ganz wichtig, vor allem Begeisterung zeigen soll. Ich stelle mir das gerade schwierig vor, wie das eine Software einem rückmelden kann. Aber du hast es vorhin schon angedeutet. Das läuft dann zum Beispiel auch über die Art der Betonung und die Sprachmelodie. Kannst du da nochmal ansetzen, wenn ich mir jetzt vorstelle, da ist jemand, den merkt man eigentlich an, die Person brennt für das Thema, aber die Person kann es eben stimmlich nicht so gut transportieren. Wie könnte da eine Rückmeldung aussehen?
Hey, das ist schwierig. In der Regel nämlich ist es so, dass man das Brennen gar nicht merkt. Also, dass wir da eben genau ansetzen müssen. Der Punkt ist, also ich kann mich jetzt ja mal ganz bewusst einfach mal auch ein bisschen gelangweilt geben und vielleicht auch ein bisschen, ja, auch ein bisschen desinteressiert oder auch ein bisschen zu sachlich, ein bisschen halt nüchtern, was da halt passiert ist, wir haben eine andere Stimmlage, wir haben in der Regel auch ein anderes Sprechtempo. Und eine von den Sachen, die universell passieren in den Sprachen der Welt, emotional positiv, heißt in der Regel, ich bin ein Ticken schneller, als beispielsweise ich in der Lesesprache wäre. Ich bin ein Ticken hochtoniger, wohlbemerkt als Mann, als Frau, vielleicht nicht so sehr, da muss man eher darauf achten, vielleicht gar nicht allzu hoch zu gehen. Also ich bin einfach, ja, und das sind halt einfach Indizien eines positiven, einer positiven ja, Stimmung, und das ist in der Regel sowas wie Begeisterung. Also daran kann man es merken. Stimmqualität, Lautstärke, also es ist wirklich ein komplexer Verbund von Aspekten, der nachher in dem Bereich der Lautstärke tatsächlich, der nachher in dem Bereich der Begeisterung, meine ich, wirkt. Und es scheitert meistens daran, wenn man merkt, okay, die wollen es eigentlich und können es nicht so richtig, dass es im Gesamtverbund hapert. Also beispielsweise auch einige Parameter der Stimme entwickeln sich genau und vorteilhaft auch in diese Richtung. Andere tun es nicht. Da kann man dann ansetzen und kann sagen, so in diesem Gesamtverbund müssen wir jetzt noch diese und jene auch in diese Richtung treiben, damit es entsprechend wieder stimmig wird. Ne? Also man kann sich beispielsweise das Ganze vorstellen wie vielleicht wie ein Kochrezept, in dem einfach einige Zutaten fehlen. Also auch man merkt, was es halt werden soll, ne? Also was es am Ende halt werden soll, welche Art von Kuchen oder welche Art von von Essen. Aber es fehlt noch dieses und jenes Gewürz. Das ist einfach nicht drin. Und dann ist es jetzt unsere Aufgabe zu sagen, das müssen wir jetzt noch mit reinführen. Dann passt es auch.
Jetzt ist schon mehrfach in deinen Äußerungen der Unterschied zwischen Männlein und Weiblein in Bezug auf charismatisches Sprechen zumindest angeklungen. Mhm. Gestern war Weltfrauentag und ja. Häufig ist es eben so, dass dann doch bei großen Rednern, da hören wir es schon, meistens eben Männer angeführt werden als Beispiele. Und ich muss mich direkt schuldig machen, weil ich es in der Anmoderation direkt auch getan habe, indem ich Steve Jobs und Barack Obama genannt habe und eben keine weibliche Person. Das mag sicherlich auch einer gesamthistorischen und politischen Entwicklung geschuldet sein. Das kann man sicherlich nicht da rausnehmen. Aber jetzt mal von der wissenschaftlichen Warte aus, gibt es da vielleicht auch Gründe, warum leider aus meiner Sicht viele wirklich geniale Rednerinnen eben nicht als solche so stark wahrgenommen werden?
Zum Teil ja. Also wir haben beispielsweise Forschungen in dem Bereich betrieben, als dass wir uns mal kulturübergreifend angeschaut haben. Es gibt von dem Weltwirtschaftsforum, also in jedem Jahr, den sogenannten Gender Gap Report, der also beispielsweise halt auf verschiedenen Indikatoren abbildet, wie ist es eigentlich um die Gleichberechtigung von Mann und Frau in diesen jeweiligen Ländern bestellt. Und wir haben mal geschaut, ob das einen Einfluss darauf hat, wie die gleiche stimmliche Leistung bewertet werden würde von Mann und von Frau. Und tatsächlich finden wir da einen Effekt, der damit korrespondiert. Also das heißt, wir finden keinen Effekt interessanterweise darin, wie gut Männer und Frauen sind und wie sie sich beispielsweise auch vielleicht, also auch Männer und Frauen, also auch anpassen stimmlich. Aber auf der Seite, auch der Hörer, dort finden wir tatsächlich einen Effekt, der kulturspezifisch damit zusammenhängt und jetzt auf unsere Sprachen beispielsweise auch nach unten gebrochen. Ich muss es ganz vorsichtig, glaube ich, da auch formulieren, weil es gibt da auch etwas uneinheitliche Befunde in dieser Hinsicht. Aber das Gros der Forschung zeigt uns, dass bei ansonsten gleicher Leistung die Frauen einfach ein bisschen schlechter bewertet werden als die Männer. Also beispielsweise auf Skalen halt wie Überzeugungskraft, Kompetenz, Leidenschaft. Also die Sachen, die wir jetzt eben gerade auch angesprochen haben. Und das eben auch von Frauen, also das heißt von Frauen und von Männern gleichermaßen, finden wir da einen kleinen Knick, also auch eine kleine Delle. Das ist jetzt aber bei uns schon auch im Rückgang, glaube ich. Also wenn man sich so ein bisschen die Entwicklung der Studien anschaut, dann glaube ich, ist das auch eine Lücke, die oder auch eine Delle, die sich halt zunehmend auch ein bisschen ausbeult, vielleicht ganz gut, auch da mal zu sagen, da entwickelt sich was zum Positiven, aber die ist noch da. Das, glaube ich, kann man grundsätzlich sagen, also auch mit Bezug auf das Gros der Studien. Aber vielleicht noch die andere positive Nachricht ist, wenn die Stimme, und dafür spricht vieles, einer der ganz entscheidenden Parameter ist, wenn es darum geht, einen charismatischen Eindruck zu erwecken, dann finden wir eben auch, dass die Frauen in unserem Stimmtraining deutlich schneller besser werden als die Männer. Das heißt also, wenn Frauen sich in dieser Hinsicht mal ein bisschen weiterbilden, dann haben sie in der Regel auch diese Lücke schnell gefüllt.
Du hast ja eben auch zwei Beispiele angeführt, die mich da auch sehr positiv überrascht haben, nämlich indem du angeführt hast, dass zwei Kundinnen da bei euch den Wert ja auch geknackt haben. Genau. In der Herangehensweise gibt es da Unterschiede, weil du jetzt schon öfter auch von der Tonlage gesprochen hast und Tendenzen abgebildet hast, die zu denen zum Beispiel Männer neigen oder Frauen neigen. Bedeutet das, dass ihr dann auch genderspezifisch unterschiedliche Herangehensweisen auch im Training habt?
Also in gewissen Grenzen schon. Gerade im Bereich Stimmqualität zum Beispiel. Natürlich gibt es, man muss auch ganz allgemein sagen, natürlich gibt es auch grundsätzliche biologische Unterschiede. Ne? Also bei den Frauen sind einfach die Stimmlippen, also im Kehlkopf ein bisschen leichter, ein bisschen kürzer, deswegen schwingen sie schneller. Und bei den Frauen ist der Sprechtrakt, also das, was am Ende für die Resonanzfärbung, sagen wir mal, sorgt, also für auch für die gefühlte Körpergröße unter anderem, der ist einfach ein bisschen kürzer. So, also es gibt einfach biologische, in der Tendenz biologisch andere Grundlagen, von denen wir starten, aber die werden kulturspezifisch überformt. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig zu sagen. Zum Beispiel finden wir, dass sich die Stimmlage der Frauen in den letzten Jahrzehnten abgesenkt hat. Also wir haben fast immer so eine gute Oktave gehabt, Unterschied Mann und Frau, die Frau liegt ungefähr eine Oktave über den Männern, so groß ist der Unterschied nicht mehr. Die Männer sind eigentlich nicht angestiegen großartig, aber die Frauen haben sich abgesenkt in der Stimmlage. Das könnte man durchaus mit sowas verbinden, wie einem gewissen veränderten so Rollenverständnis zwischen Mann und Frau, denke ich unter anderem. Und jetzt zu dem Punkt, wo wir ansetzen müssen, ja, also wir haben zum Teil tatsächlich leicht andere Trainingsansätze oder auch leicht andere Schwerpunkte, einfach deswegen, weil wir leicht andere Schwächen ausmachen, in der Tendenz wohlbemerkt wiederum, bei Männern und bei Frauen. Es gibt beispielsweise die Tendenz, dass man auch am Satzende gerne tief fällt. Also charismatisch ist es eben, dass man wirklich richtig tief fällt am Satzende. So, also dass auch die Stimme anfängt zu knarzen bei den Herren idealerweise. Oder bei den Damen in den Bereich der behauchten Stimme geht. Ne? Auch am Satzende. So. Und da finden wir, und das ist auch in der Forschung seit ungefähr 10 Jahren schon bekannt, dass die Frauen halt ungern tief fallen. Das ist so eine Art, ja, die bremsen vorher ab, bevor es wirklich ganz tief nach unten geht, weil das hängt relativ stark mit kategorialen Aussagen zusammen. Also mit starken, selbstbewussten Aussagen, da falle ich am Ende tief. Und da schrecken die Frauen vor zurück. Und das kann nur etwas Kulturspezifisches sein. Das ist nicht in den biologischen Grundlagen angelegt. Und da müssen wir immer auch so ein bisschen mal so, also fast auch ein bisschen Mut zusprechen, zu sagen, ihr dürft gerne tief fallen, das ist nicht verboten, das macht euch stärker. So, und das sind so teilweise Aspekte, die man auch wirklich messtechnisch belegen kann. Und da sind Unterschiede, an denen wir ansetzen.
Oliver, unser Interview nähert sich langsam aber sicher dem Ende. Und gleich bekommst du zwei Fragen von mir gestellt, die jeder Interviewgast normalerweise gestellt bekommt. Vorher würde ich dich aber bitten, mal zu einer Aussage, die du mal in einem Vortrag, ich glaube, der ist 2 oder 3 Jahre alt, getätigt hast, einmal noch Position zu beziehen. Du hast einmal gesagt, wie man etwas sagt, ist wichtiger als was man sagt. Ja. Und ich glaube, vieles hast du im Verlauf dieses Interviews schon gesagt, was das untermauern würde. Aber trotzdem, es bleibt eine, ich würde es mal vorsichtig behaupten, es bleibt eine angreifbare These. Und deswegen möchte ich jetzt nochmal Gelegenheit geben, dazu nochmal ein aktuelles Statement zu geben.
Ja, also ich glaube, auch da bin ich genug Wissenschaftler und nicht zu viel Businessmensch, um das auch immer wieder selbstkritisch zu reflektieren. Und ich gucke mir gerne auch alle Studien dazu an, die mal mehr in die eine oder auch in die andere Richtung ausschlagen. Ich glaube zum einen, es gibt eine ganze Reihe von Befunden, gerade aus dem Bereich von künstlicher Intelligenz, von Big Data, von maschineller, also auch Lernsoftware. Also wenn man die nämlich halt lernen lässt von einer Rede oder von einem ganzen oder auch großen Datensatz, und wenn die lernt, die menschlichen Urteile anhand der Daten, die sie bekommt, nachzuvollziehen, dann spielt einfach die Stimme oder das Sprechen insgesamt und auch die ganze akustische Phonetik spielt immer eine große Rolle in diesen Belangen. Das ist ja vielleicht ein Punkt. Und dann gibt es auch Punkte, die zeigen, dass die Stimme unmittelbar mit der Körpersprache zusammenhängt. Wir haben auch vorhin schon kurz gesagt, ich kann bestimmte rhetorische Stilmittel nicht einsetzen ohne die entsprechende stimmliche Begleitung. Da kann man sich dann auch fragen, was ist denn jetzt davon wichtiger? Also auch die Henne oder das Ei haben so ein bisschen das Problem in dem Zusammenhang. Aber wir haben auch Befunde, dass wenn ich die entsprechenden Stilmittel ohne ihre stimmliche, typische halt, Prägung einsetze, dass sie dann auch nicht mehr die entsprechende Wirkung entfalten. Beispielsweise im Bereich der rhetorischen Fragen. Und das alles lässt mich so ein bisschen dahin tendieren, tatsächlich zu sagen, ja, also ich bleibe nach wie vor dabei, auch wenn ich weiß, es wird kontrovers diskutiert, dass, wie man es sagt, ist wichtiger als das, was man sagt, weil alles andere, Körpersprache, Wortwahl, fällt letztendlich mit auf die Stimme zurück. Und die Stimme an sich ist eben auch unser ältestes akustisches Kommunikationsmittel. Wir haben alle schon, gemacht, noch lange bevor wir Wörter und Syntax hatten. Und es ist so, dass einfach die Stimme eine ganz unmittelbare Verbindung im Gehirn hat zu Entscheidungen, die einfach wir über die Wörter so nicht herstellen können.
Dann bin ich jetzt besonders gespannt auf die letzte Frage. In Anlehnung an den Podcast-Titel, nicht die letzte, es ist die vorletzte, in Anlehnung an den Podcast-Titel stelle ich jedem Gast die Frage, der Podcast heißt ja Ausdrucksstark. Ja. Warum ist er oder sie ausdrucksstark? Oliver, warum bist du ausdrucksstark?
Ich denke, ich bin ausdrucksstark, weil ich für das brenne, was ich tue. Das habe ich immer schon gemacht. Und das ist jetzt auch in den letzten 25 Jahren nicht weniger geworden. Und weil ich einfach Spaß daran habe, andere daran teilhaben zu lassen, wie spannend phonetische Forschung ist, wie spannend Forschung im Bereich der Stimme ist. Es ist einfach noch immer so, man kann im Bereich stimmlicher Forschung morgens aufstehen und abends ins Bett gehen und hat was ganz Neues entdeckt. Und das ist einfach total faszinierend.
Und was wäre deine wichtigste Empfehlung, die du heute den Hörerinnen und Hörern dieses Podcasts mit auf den Weg geben möchtest?
Die Stimme nicht zu unterschätzen. Wie gesagt, wir alle können sprechen und das ist teilweise gut und teilweise schlecht, so wie wir auch alle teilweise jetzt im Augenblick so ein bisschen mit Virologen sind und wir sind auch alle teilweise Bundestrainer mit zur Fußball-EM und auch WM und wir alle sind Sprecherinnen und Sprecher und insofern würde ich sagen, neigen wir dazu, die Leistung von dem, was wir da täglich machen, zu unterschätzen und das wiederum bringt uns dazu, Stimm- und Sprechtraining vielleicht eher gering zu schätzen, aber ich kann nur sagen, das ist unglaublich wichtig und bitte nimmt es ernst, es hilft euch unglaublich, das entsprechend zu beherrschen.
Super, vielen Dank. Oliver, ich danke dir, dass du die Zeit genommen hast.
Gerne.
Und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg dabei, Menschen zu helfen, charismatischer zu sprechen. Ich werde weiterhin gespannt verfolgen, was sich da noch an Entwicklungen auftut. Du hast ja auch bestimmte Entwicklungen noch offen gelassen, hast gesagt, wir sind ständig im Prozess.
Ja,
und das
ja.
werde ich weiterhin gespannt verfolgen und ich bin neugierig auf all das, was noch kommen mag und sage jetzt, wünsche dir noch einen schönen Abend und sage, mach's gut, schöne Grüße nach Dänemark. Tschüss.
Dankeschön, Felix, dir auch. Tschüss.
Wenn du mehr über Professor Oliver Niebuhr und seine Arbeit erfahren möchtest, dann schau doch mal auf seiner Seite charismatischer.de vorbei. Dort erhältst du auch Informationen zu seinem Trainingsangebot und dem Acoustic Voice Profiling. Alle Informationen findest du wie immer auch in den Shownotes. Falls dir unser Gespräch gefallen hat und du noch weitere Interviews rund um die Themen Sprache und Kommunikation hören möchtest, abonniere am besten jetzt den Ausdrucksstark Podcast. Und hör doch gleich auch mal in die bisherigen Interviews rein. Dort erhältst du spannende Einsichten und Tipps von Expertinnen und Experten, die dir dabei helfen, dein kommunikatives Potenzial voll auszuschöpfen. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bleib mir bis dahin gewogen und auf bald. Dein Felix von Ausdrucksstark.